Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zuhause stiften. Heute besuchen wir Renate Ollenhauer in München, in einem Haus und einer Nachbarschaft voller Geschichte und Erinnerungen. Hier lebt sie gemeinsam mit ihrem Mitbewohner Carlos und dem Kater Wolle. In ihrem Testament vermacht Frau Ollenhauer das Haus der Stiftung Daheim im Viertel. Warum sie diesen Schritt gegangen ist, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Frau Ollenhauer, schön, dass Sie mitmachen.
Ja, hallo Herr Geidel.
Wir sind hier bei Ihnen zu Hause und wenn Ihr Haus sprechen könnte, Frau Ollenhauer, und man es fragen würde, was hast du erlebt? Was glauben Sie, würde es antworten?
Die Geschichte erzählen. Beginnen 1951, als eben hier gebaut wurde. Also meine Eltern und auch meine Großeltern kamen damals nach Deutschland zurück. Die waren also von mütterlicher wie auch väterlicherseits eben politische Flüchtlinge. Mein Großvater, also das war der Dr. Gerhard Kreisig, der war damals ein Mitbegründer der Süddeutschen Zeitung. Der hatte dadurch also dann auch ein festes Einkommen, konnte einen Kredit aufnehmen. Und dann wurden eben diese drei Einfamilienhäuser gebaut. Und im mittleren Haus wohnten die Familie Scholl. Denn die Frau Scholl hat sehr gelitten eben unter der Hinrichtung ihrer Kinder und wollte praktisch in ihrer Nähe sein. Also Stadelheim ist ja hier nicht weit weg. Deshalb war also Familie Scholl in diesem mittleren Haus. Und für mich war das ein Glücksfall in der Kindheit. Denn es gibt ja noch eine Scholl-Schwester, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, und die hatte eben auch zwei Kinder. Der eine Bub war ein Jahr älter als ich, der andere war ein Jahr jünger. Also bevor die Kinder in die Schule gingen, waren die eigentlich sowieso fast immer da. Und dann auch in den Ferien waren die eigentlich immer bei der Oma, damit die eben ein bisschen ja, Trost finden kann. Und das waren meine Spielkameraden. Also das war natürlich ganz, ganz toll für mich. Und dann das Haus weiter, also das dritte Haus, das war dann Högner, der ja damals Ministerpräsident war. Und meine kindliche Erinnerung ist dann immer noch, wenn der dann Geburtstag hatte, dann kam das Polizeikorps und hat ein Standkonzert hier auf der Straße gegeben.
Wissen Sie noch, was die gespielt haben?
Nein, das weiß ich nicht. Aber was ich zum Beispiel auch noch weiß, dass also relativ, ja was heißt relativ lang, vielleicht so bis ich fünf war oder so, zweimal im Jahr der Schäfer hier seine Herde durch die Straße trieb, die dann irgendwo da hinten, wo jetzt eben das Gelände vom FC Bayern ist, erstmal abgeweidet haben.
Mhm. Also kann man schon sagen, dass das Haus immer eine sehr lebendige Geschichte hatte und auch, glaube ich, eine sehr internationale, wie Sie mir im Vorgespräch gesagt haben.
Die Freunde meines Vaters waren nach dem Krieg entweder in Israel oder in Kanada. All solche Leute kamen dann zu Besuch. Einmal hat sogar ein Sikh bei uns übernachtet, was für mich als Kind natürlich sehr sensationell war. Zum einen wegen des Turbans und dann, weil er, glaube ich, 3 Stunden das Bad, was wir sowieso für 5 Personen, gab es ja nur ein Bad, blockiert hat mit seinen heiligen Ritualen. Mein Großvater dann sagte, nein, das geht nicht, der Mann kann hier nicht länger übernachten. Ja, und das waren also so die Kindheitserinnerungen der Lebendigkeit und Internationalität. Und dann hat es sich eben so entwickelt. Es war einfach immer klar, ich würde dieses Haus erben. Und natürlich die Erwartung meiner Mutter auch dann hier einziehen. Ich lebte damals allerdings im Dachauer Land und sage immer, das ist so meine Seelenlandschaft, war dem eigentlich sehr verbunden, bin aber natürlich dann hierher zurückgekommen. Anfangs noch mit einer Freundin und weil ich eben auch das irgendwie ein bisschen seltsam fand, jetzt 2 Generationen nach meinen Großvätern, die ja sehr sozial eingestellt waren, dann als Enkel da alleine in einem Riesenhaus zu residieren, was wahrscheinlich nicht so damals in ihrem Konzept gewesen wäre.
Und wie ist das heute? Was bedeutet Ihnen das Haus?
Also klar, es ist mein Elternhaus. Das sind Erinnerungen. Was mir aber das Haus heute bedeutet und was auch mit Beweggrund war für meine Entscheidung, ist das, ich bin also sehr der Geomantie verbunden, dass die Vorstellung hat, dass die Welt, die Erde ein lebendiger Organismus ist und dass letztendlich auch nicht nur Tiere, Bäume, Pflanzen, sondern auch Gebäude ein gewisses, ja, ich möchte es mal so nennen, Leben in sich haben. Und ich immer mehr so das Gefühl habe, dieses Haus hat sehr wohl so seine Vorstellungen in Anführungsstrichen von dem, was es gerne sein möchte. Und für das Haus ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass es irgendwie international besucht wird, dass auch viele Menschen sich hier treffen. Seit ich 2011 wieder eingezogen bin, wohnte hier vorübergehend eine Französin, ein Slowake, Gergana aus Bulgarien, Christina aus Kolumbien und jetzt eben Carlos aus Madrid.
Welche weiteren Gründe gab es denn so aus Ihrer Sicht, das Haus testamentarisch der Stiftung zu vererben?
Ich hatte das Haus vorher dem Landesbund für Vogelschutz vermacht mit der Auflage, dass Garten erhalten bleibt und auch die Bausubstanz nicht erweitert werden darf. Allerdings kann man sowas testamentarisch nur über einen bestimmten Zeitraum hin verankern. Carlos hatte damals in meinem Testament ein 2-jähriges Wohnrecht eingetragen bekommen. Ja, und unseren Kater, der sich auch entschlossen hatte, zu uns zu ziehen, obwohl ich also, als ich ursprünglich hier einzog, Katzen immer mit Wasserpistole aus dem Grundstück gejagt habe wegen der Vögel. Aber Wolle hatte einfach den Wunsch, hier zu wohnen. Wir haben ihn dann geerbt, diesen Kater. Und dann war ja auch meine Überlegung, wenn es ist vor allem auch die Sache, es kann ja sein, dass man also plötzlich verunglückt und dann hätte es mir leid getan, nicht Vorkehrungen getroffen zu haben. Und dann wären die beiden mehr oder weniger nach 2 Jahren auf der Straße gestanden, sowohl Carlos als auch der Kater. Und bei den heutigen Wohnverhältnissen wäre es für Carlos vermutlich nicht möglich gewesen, in München wieder was entsprechend Preiswertes zu bekommen.
Und dann fiel Ihnen ja noch ein Zeitungsartikel in die Hände, in dem über daheim im Viertel berichtet wurde, richtig?
Ja, und ich dachte mir, ach, das wäre eigentlich genau die Lösung für mein Problem. Und die haben sich das Haus mal angeschaut und haben gesagt, ja, könnte man schon was draus machen. Also ich glaube, die Vorstellung geht in Richtung einer WG hier. Und Carlos und Wolle haben dann ein lebenslanges Wohnrecht. Und das ist etwas, was ich einfach sehr schön finde. Ja, und diese Internationalität kann vielleicht auch noch ein bisschen hier weiter sich entfalten. Wir haben hier einmal im Monat einen Tanzkreis, wo auch eine Französin ist jetzt dabei. Eine Zeit lang hatten wir auch mal eine Chinesin, die regelmäßig kam und eine Griechin. Also ja, es ist immer einfach viel los und es fühlt sich irgendwie, zumindest sagen mir das die Leute, dass sie sich einfach so wohl hier fühlen oder auch wenn sie hier übernachten, dass es einfach so diese Stille und eben auch die Ausstrahlung des Gartens. Also ja, ich denke mir, es ist schon ein kleines, besonderes Reich, was hier entstanden ist. Und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wenn das an daheim im Viertel übergeht, das Haus wird sich die richtigen Mieter, die es dann nach mir haben möchte, wahrscheinlich suchen. Die werden einfach kommen und es werden dann die richtigen sein. Das ist so meine Vorstellung, meine Hoffnung.
Was hat Sie denn besonders überzeugt an der Stiftung?
Naja, natürlich, dass es Menschen gibt, die wirklich was dafür tun, dass es sozialverträgliche Mieten in München auch noch gibt. Denn das ist ja schon extrem, wie es in dieser Stadt läuft.
Ihr Großvater, Sie haben es ja auch kurz angeschnitten, war Erich Ollenhauer, also einer Ihrer Großväter.
Der väterlicherseits, ja.
Genau, väterlicherseits. Er war ja SPD-Vorsitzender, Exilpolitiker, Fraktionsvorsitzender war er auch.
Richtig.
Würden Sie sagen, dass er Sie politisch geprägt hat?
Ich war 14, als er starb. Also nein, das denke ich nicht. Was ich nur, also ich habe halt noch ein sehr altes Politikerbild, weil ich kann mich erinnern, wenn wir dann Ostern da zu Besuch waren. Nach dem Frühstück ging er halt in sein Arbeitszimmer, um an seinen Reden zu schreiben. Ich meine, das würde heute wahrscheinlich ein Politiker in seiner Situation nicht mehr machen.
Sie lassen sich das schreiben.
Genau. Und ja, also insofern ist mein Bild der Politiker vielleicht etwas zu schön gefärbt für die heutige Zeit. Ich weiß es nicht.
Würden Sie denn sagen, er oder vielleicht auch Ihre Familie haben so ihr Denken über Eigentum und soziale Verantwortung geprägt?
Das ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich geprägt, wie Sie sagen, Prägungen werden einem ja nicht bewusst. Also es wird wohl so sein.
Ich frage, weil Sie haben ja vorhin auch gesagt, also es wäre halt schön, wenn nicht nur sozusagen diese Internationalität und die Lebendigkeit des Hauses erhalten bliebe, sondern auch der Platz des Hauses hier im Viertel, oder? Und in der Nachbarschaft.
Klar, das wäre natürlich, also das wäre natürlich schon eine schöne Sache. Ich meine, vielleicht kann sogar so ein Tanzkreis in diesem sogenannten Meditationsraum, wie wir den nennen, weiter bestehen. Also da gibt es sicher irgendwelche Möglichkeiten, ja.
Das heißt, Sie würden sagen, dieses Haus hat schon auch einen starken emotionalen Erinnerungswert für Sie?
Ja, schon, aber ist wahrscheinlich bei jedem älteren Menschen, dass die Kindheit irgendwann emotional wieder auffloppt, denke ich mal.
Sie hätten das Haus ja theoretisch auch verkaufen können, aber das kam für Sie nicht in Frage jetzt, oder?
Also das glaube ich, das klingt jetzt blöd, aber das hätte ich meiner Mutter nicht antun können und könnte es ihr sozusagen jetzt auch nicht antun. Und
vielleicht sieht man sich ja nochmal wieder.
Ja, aber es ist ja tatsächlich so, also ich habe lange gebraucht, als ich von Apamoching hierher gezogen bin wieder, aber mittlerweile weiß ich es wirklich sehr, sehr zu schätzen und viele sagen, es ist wirklich wie ein kleines Paradies und das stimmt. Also es ist wirklich, wenn man abends draußen sieht, hört man manchmal überhaupt nichts. Also da bellt kein Hund, da schreit kein Kind, da quietschen keine Autos. Es ist wirklich fantastisch und es gibt Fledermäuse, Eichhörnchen, Igel und ja. Es ist wirklich sehr schön.
Sie haben ja vorhin einmal den Vorgarten und den hinteren Garten gezeigt. Was ist denn Ihr Lieblingsort?
Naja, das ist ein bisschen wetterabhängig. Ich vertrage die Sonne nicht. Das heißt, ich kann sowieso dann erst so im Sommer nach 16 Uhr rausgehen. Also das war auch eine Sache, als ich hier eingezogen bin, habe ich gesagt, ich brauche Wasser. Also Wasser ist für mich im Leben ganz wichtig und habe deshalb die zwei Brunnen anlegen lassen. Und ich sitze natürlich gerne unter dem Kastanienbaum an dem Brunnen. Ich habe dann hinten im Garten halt diesen sogenannten Feuerplatz, wo ich bei Sonnenuntergang das ayurvedische Feuer mache. Naja, und dann gibt es noch diesen Platz da am Stein von der großen Bären, den mir eine Künstlerin gemeißelt hat. Und das ist halt die Stelle, wo am längsten Sonne ist, so in den Zwischenjahreszeiten. Und wenn Wolle nicht vor mir schnell da ist und der Stuhl noch frei ist, sitze ich da auch gerne. Und im Winter ist einfach der Vorgarten, da steht eine Bank, Jahr ein, Jahr aus und der Vorgarten ist dann wirklich weiß mit Schneeglöckchen und die bunten Krokusse und die Winterlinge. Also das ist im Frühling dann, also vor Frühling, auch ein schöner Platz.
Wenn Sie jetzt mal zurückblicken würden auf Ihre Entscheidungsfindung und auch auf die Entscheidung, das Haus an die Stiftung zu geben, gibt es eigentlich irgendwas, was Sie potenziellen Stifterinnen und Stiftern raten würden?
Ehrlich gesagt, ich würde mich zurückhalten, jemandem was zu raten. Ich kann ihm allenfalls meine Motivation erzählen. Aber raten, die Situationen sind wahrscheinlich so verschieden. Nee, würde ich mich einfach zurück. Ich würde mich raushalten. Ich würde sagen, ich habe so und so gemacht, weil, wenn dann derjenige sagt, ach ja, das ist eine gute Idee, aber es kann auch sein, dass es für seine Lebensverhältnisse überhaupt nicht passt.
Dann frage ich nochmal andersherum. Warum ist denn das Vererben an die Stiftung für Sie so eine gute Lösung?
Ja, ich meine, Vererben ist ja mit der Erbschaftssteuer schlichtweg unmöglich. Natürlich hatte ich auch mal die Idee, mal wie nett, wenn man es irgendwie in einer Familie mit Kindern vererbt. Aber solange ich lebe, will ich ja selbst hier wohnen und danach wo auf einmal die Familie hernehmen. Und dann ist es ja auch so, dass die Erbschaftssteuer vermutlich, ich habe keine Ahnung, was die hier betragen würde, aber für einen Nichtverwandten wäre die wahrscheinlich schlichtweg nicht zu stemmen. Und insofern, ja, war das einfach maßgeschneidert.
Ist das Thema Haus und Testament denn jetzt für Sie damit erledigt? Oder
ich hoffe. Es war, also vor allem jetzt der finanzielle Teil war teilweise etwas schwierig, unersprießlich. Und dann natürlich, ich meine, Testament ändern, das Ganze muss man halt wieder alles abpinseln, die drei Seiten, und dann muss man in die Stadt laufen und das abgeben, man muss auch noch dafür bezahlen, ja, so ist es.
Fühlen Sie sich dabei von der Stiftung gut unterstützt?
Ja, doch. Doch, nee, ich finde auch, ja, das ist auch eine Sache, ich meine, dieser persönliche Bezug, also wie ich die Leute kennengelernt habe, ist also wirklich sehr positiv, sehr sympathisch. Also ich habe wirklich das Gefühl, jetzt kann ich loslassen, jetzt was auch immer geschieht. Ich bin sehr glücklich, sehr zufrieden, dass ich weiß, es wird irgendwie so weiterlaufen, wie es für Haus und die Bewohner, die jetzt drin sind und dann bleiben werden, gut ist.
Wunderbar. Danke, Frau Ollenhauer.
Gerne.
Mit ihrem Testament hat Renate Ollenhauer also einen besonderen Weg gewählt. Nach ihrem Tod wird ihr Haus Teil der Stiftung Daheim im Viertel und es bleibt zugleich ein Zuhause für Carlos, Wolle und neue Mitbewohnerinnen und Mitbewohner. Viele Eigentümerinnen und Eigentümer in und um München haben sich ebenfalls entschieden, ihr Zuhause der Stiftung anzuvertrauen. Mehr als 20 Häuser und Wohnungen gehören bereits dazu. Die Erträge der Stiftung fließen übrigens vollständig in gemeinnützige Zwecke. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Zuhause stiften.